Der Stein ist nicht das Kunstwerk. Das, was ringsherum passiert, ist die Kunst. Gunter Demnig, Bildhauer in Berlin, geboren, Jahrgang 47. Und seit mehr als 20 Jahren mache ich Stolpersteine. Deportationen von Regimegegnern und so weiter haben angefangen im Mai 1940, und zwar mit Zigeunern, mit Rom und Sinti. Hier in Köln wurden sie mit LKWs abgeholt von ihren Wohnungen, zur Deutzer Messe gefahren. Direkt gegenüber, 200 Meter zu Fuß, war der Bahnhof Köln-Deutz-Tief. Ich habe sehr früh eigentlich politisch gearbeitet. Ich habe dann eine Schriftspur gedruckt mit dem Text Mai 1940, 1000 Rom und Sinti. Von den Wohnhäusern, wo sie abgeholt worden waren, bis zur Deutzer Messe. In der Kölner Südstadt kommt eine ältere Dame dazu, war klar Zeitzeugin und sagt zu mir aber wirklich im Brustton der Überzeugung, aber hier bei uns im Viertel haben noch niemals Zigeuner gelebt. Und ich habe ihr meine Unterlagen gezeigt, der Frau ist das Kinn runtergefallen. Und dann wurde mir klar, naja, die hat es sicher wirklich nicht gewusst. Weil gerade die Sinti waren total assimiliert, in Köln zu 98% katholisch. Ganz normale Nachbarn. Und das war eigentlich dieser Auslöser. Moment, Auschwitz, wer konnte sich Auschwitz vorstellen? Wer kann sich heute Auschwitz vorstellen, wenn er nicht da gewesen ist? Es war für mich als Künstler zuerst ein konzeptuelles Kunstwerk. Ich habe angesichts dieser Zahlen eigentlich überhaupt nicht dran gedacht, das zu machen. Dann hat der Pfarrer Kurt Pick hier in Köln von der Antonitergemeinde gesagt, Gunter, du wirst niemals die Millionen schaffen, aber man kann ja klein anfangen. Dann war 96 in Berlin eine Ausstellung in der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst, Oranienstraße, Kreuzberg, der Titel Künstler forschen nach Auschwitz. Da habe ich gesagt, okay, dann lass mich doch die Steine machen, 50 Steine für die Oranienstraße und dann verlegen wir die. Naja, wir haben hin und her überlegt, 3 Monate Zeit, haben gleich gesagt, Genehmigung versuchen wir erst gar nicht. Hätte auch nicht geklappt. Jedenfalls, wir haben die Steine verlegt, 3 Monate, bis sie es gemerkt haben. Dann gab es eine Ortsbegehung. Ich musste an einer Stelle die Steine von da nach da verlegen, aber damit waren die Steine legalisiert. Naja, und dann ab 2000 ging es eigentlich in Berlin und Köln fast gleichzeitig los. Naja, und jetzt aktuell sind es über 60.000 Steine in 21 Ländern. Wenn jemand sagt, das war alles Routine, wenn du dann beim Einsetzen plötzlich, Moment, jetzt die Familie gehört so zusammen, sind 7 Steine, so und so und so, und dann guckst du, alle 7 am 27. Oktober 1942 in Sobibor ermordet. Und dann ist noch der 27. Oktober dein Geburtstag. Also dann ist mit Routine sowieso vorbei. Früher habe ich die gesamte Planung gemacht, die Steine hergestellt und verlegt. Da ging irgendwann nicht mehr. Dann inzwischen sind es für die Planung 3. Und die Steinherstellung ist beim Michael Friedrichs Friedländer in Berlin, Bildhauer-Kollege, Metallfachmann. Also der macht das viel perfekter, als ich das jemals gemacht habe.
Ich bin Michael Friedrichs Friedländer. Und arbeite jetzt seit 11,5 Jahren mit dem Gunter Demnig zusammen und mache die Stolpersteine für ganz Europa. Das sind also Bleche, die sehen so aus. Hier, das sind also 1 mm starke Messingbleche, 10 cm breit, 20 lang. Ungefähr wie eine Schokoladentafel sieht das aus. Der nächste Schritt ist, dass ich dann an meiner Schreibmaschine, so nenne ich das, das sind Handschlagstempel in den 2 verschiedenen Größen. 8 mm für die Namen, 4 mm für die Texte. Der kriegt jetzt hier noch 2 Punkte. Also die werden alle, also die Buchstabe für Buchstabe, Zahl für Zahl wird hier von Hand eingeschlagen. Dann wird es von hinten auf dem Amboss beschlagen, dass es nicht wie ein dünnes Blech aussieht, sondern dass diese runden Kanten entstehen. Jetzt sieht man, dass das also so gewölbt ist und nicht mehr andersrum. Hier drüben in der Form kommen die unten rein in die Form. Die werden mit der Schrift da unten reingelegt und dann kommt Beton drauf. Der wird drauf gegossen, nochmal geschüttelt, dass die Blasen hochkommen. Der ist bis morgen hart. Dann wird ausgepackt, geputzt, damit die auch so ausgeliefert werden können. Das muss wirklich also mit viel Gefühl gemacht werden. entsprechend müssen die Sachen auch aussehen. Sie müssen deswegen von Hand gemacht sein, nicht mit einer Maschine. Das muss wirklich diese Qualität haben, die diesen Opfern auch entsprechend Respekt zollt. Also wenn das nur noch ein Name ist und nur noch Routine ist, höre ich auf. Das geht nicht. Nicht? Also ich glaube, das Anstrengendste an der Arbeit sind wirklich die Schicksale. Wenn ich fertig bin, ich fahre raus, ich fahre einkaufen, ich mache irgendwas, um erstmal mit dem Kopf runterzukommen hier, weil das muss man aushalten.
Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot, der ist nur fern. Tod ist nur, wer vergessen wird. Dieses Gedicht ist mein Anknüpfungspunkt an die heutige Stolpersteinlegung. Unsere Großmutter, die durch die nationalsozialistische Regierung des Dritten Reiches ein so schreckliches Ende fand, soll damit nicht vergessen werden.
Mein Name ist Rosemarie Merino, wie die Wolle. Mein Geburtsname ist Damerius. Ich bin in Berlin geboren, 1939, wohne aber seit 1959 in USA. Ich bin heute hier mit meinem Enkelsohn Nicolas. Und der Anlass ist, einen Stolperstein für meine Großmutter zu legen oder legen zu lassen.
So my name is Nicolas Marino. I am the grandson of Rosemary Marino, who was just speaking. I'm 20 now.
I'm grateful that he's here and that he's interested. And I'm just sorry that he doesn't speak German.
This is the first time I've ever been in Germany. It's interesting because the only information I've really ever had about kind of my grandma's life here is through her. So I guess it was interesting for me to come here and be able to put kind of a picture to all the stories I've had.
I remember it well because there were policemen in our house, which was something new to a four-year-old. And my maternal grandmother was also visiting at that time. And for some reason that I didn't understand, she took me out of the house to go for a walk in the neighborhood. And all of a sudden, I heard a noise, and I looked up, and my grandmother rode by me on the back of a motorcycle, just wrapped in a black scarf. It was most unusual because it was the middle of January and really a cold day, and it occurred to me what an unusual thing to do. I'd never seen my grandmother on a motorcycle, nor anyone else for that matter. This was outside of Berlin in a house that we owned that my father bought in my mother's name because he was not allowed as a Jew, and he was classified as half Jewish. He was not allowed to own property anymore. They bought that house in particular because they knew that being Jewish was a definite detriment at that time. And my father wanted to save my grandmother. We kept her mostly in this house because when they came to look for her, they came to look in her apartment in Berlin, where we also had an apartment. But that's where they came for her. And when she wasn't there, they would just leave. But no one really knew about this house outside of Berlin, except my father had a business, and he had a man who helped move things to that house from Berlin, and he told the Gestapo where they could possibly find my grandmother. And so one day, they appeared in both places at the same time, in the Berlin apartment as well as the house outside of Berlin. She had a niece in Theresienstadt also, a niece of hers, who survived and who was able to tell us that that she died of, in quotation marks, a natural death, which was important. Sorry.
I've heard pieces of those stories, but I haven't heard it as much in detail as it was told today. So it's good to fully hear them now.
I remember that she was always there. She was really, if she lived on the second floor, we lived on the fourth floor in Berlin, in the house where we put the Stolperstein today. And she was ever present. And she was kind. And she was, you know, at 73, people were much older than they are now at 73. So she was, you know, an old lady. But as I said, always there. Yes, we were close.
She knows how much I love her and how grateful I am that she's still here to tell me all these stories. I know a few of my friends aren't as lucky.
To me, this stone says that she lived. I mean, these people, they were suddenly gone. And there was no trace of them. And I wanted a trace to exist.
Being able to see where she grew up, see where my grandma lived for a while, to see the stumbling stone actually placed and be like, okay, this is my relative. Without her, I wouldn't be here right now. It brought it all together. So it was interesting hearing the history and kind of embracing her existence.
This was done, of course, for her, but also for my father and his brother, because they were very close to their mother. And they are both deceased. And I thought that all three of them would be really very pleased. It was the sort of thing that I wanted to do while I was still alive.